Ihr diskutiert schon schön über eure Simulationen. Morgen. Jo, guten Morgen allerseits. Also, letztes Mal, gestern, haben wir uns überlegt, wie das ausschaut mit VMware. Ihr habt schön mitgemacht. Ich glaube, ihr habt alle was beigelernt, wie man sowas machen kann. Ich habe noch ein paar andere Varianten für euch, wie man simulieren kann. Das, was ich euch heute zeigen will, sind Teile wieder von vMachine. vMachine ist ursprünglich mal entstanden, nämlich aus dem Grund Fehlerinjektion. Lehrstuhl hat sich früher immer beschäftigt mit Fehlertoleranzmaßnahmen. Was weiß ich, ich baue meinen Rechner dreimal auf und dahinter einen Motor oder ich rechne alles doppelt und nur wenn zweimal das gleiche rauskommt, dann war es wohl richtig und kann man sich tausend solche Sachen ausdenken, war mal nur die Frage, geht das wirklich? Ne, so ein, oder typisches Beispiel aus der sonstigen Welt, Linux, gibt es so ein Software Rate, weiß nicht, wer kennt das? Also an sich so eine Art Rate, wir haben 5 Platten im Rechner und sagen, Software, verteile mal die Anfragen auf die 5 Platten und RAID sagt mir so nach der Theorie, wenn eine Platte kaputt geht, dann müsste die Software es schaffen. Ja, die Frage ist nur, tut sie das wirklich? Wie testet man solche Software? Ich hau mal mit dem Hammer auf meine Platte und guck, ob es hinterher noch geht. Naja, ne? Okay, da war die Idee, naja, dann hauen wir doch mit dem Hammer auf die virtuelle Platte. Mach mal eine virtuelle Platte kaputt. Morgen. Dann ist es kein Problem, das kann ich einfach testen. Ich kann zu verschiedenen Zeitpunkten testen, ich kann verschiedene Szenarien testen, ich kann auch testen, ob dann hinterher wieder richtig umgeschrieben wird, wenn ich eine neue, heile virtuelle Platte eingebaut habe und so weiter. Die Frage ist jetzt, wie kriegen wir diese Fehler in unsere virtuelle Maschine rein? Also erstmal, erste Überlegung, ganz einfach. Etwas kaputt zu simulieren, geht wahrscheinlich sogar noch einfacher, als es heil zu simulieren. Ich vermute mal, dass eure i386 CPU im Moment noch ziemlich kaputt ist. Kaputt ist sie bestimmt, heil soll sie irgendwann werden, aber das ist der größere Schritt. Jo, wir wollen jetzt Fehler injizieren, also Fehler einbauen ist im Prinzip nicht schwer, aber es soll sich natürlich in keinster Weise jetzt, sagen wir mal, auf beispielsweise die Zeit auswirken. Wenn ich jetzt eine Fehlerinjektion mache, sagen wir mal, ich möchte simulieren, dass mein Speicher irgendwo ein Bitflip hat. Oder eine Speicherzelle ist immer 0, egal ob ich reinschreibe, nicht rein, wenn ich lese, kommt eine 0 raus. Dann soll die Zeit natürlich nicht verändert werden, wenn ich jetzt auf den Speicher zugreife. Das muss eigentlich noch genauso schnell gehen wie früher. Haben wir uns ja gestern angeguckt, wie das geht, oder letzte Woche angeguckt, wie QEMU das macht mit diesem, mit einem MMU-Lookup in diesem TLB wollen wir gleich die virtuelle die Adresse ausrechnen bei unserem Host und da greifen wir darauf zu. Wenn wir das machen, keine Fehlerinjektion möglich. Der krabbelt ja einfach auf den Speicherzellen rum. Wir haben ja keinen Einfluss drauf. Wir können es natürlich so machen, wir können jetzt den Speicher anders simulieren mit Callback. Dann ist das Zeitverhalten aber stundenlangsamer. Jo, und jetzt müssen wir es irgendwie hinkriegen, Fehler zu simulieren. Okay, die fehlerhaften Komponenten, die dürfen sich natürlich zeitlich vielleicht auch ein bisschen anders verhalten. Sagen wir mal eine Platte, die kaputt ist. Naja, wenn die jetzt zeitlich gesehen langsamer ist, okay. Wenn wir eine Speicherzelle haben, die jetzt fehlerhaft ist, dass die ein bisschen langsamer ist, okay. Aber das ganze System, es darf jetzt nicht der gesamte Speicher langsam werden, nur deshalb, weil wir jetzt einen Bit kaputt machen wollen. Ja, und da ist die Frage, wie kriegen wir das hin? Ja, eine Variante, beispielsweise für die CPU, wenn wir jetzt sagen, Wir wollen im Register EAX Bit 1 kaputt machen. Und mal gucken, ob die CPU noch rechnet. Naja, wird natürlich nicht rechnen, aber die Frage ist, ob im BIOS der Fehler erkannt wird. Im BIOS gibt es immer so einen BIST-Code, Build-in-Self-Test. Da sollte die CPU eigentlich rauskriegen, ob sie heil ist oder nicht. Jo, wie schaut's aus? Normalerweise, sagen wir mal, wir haben einen Originalcode, der schreibt eine 2 nach RX, addiert eine 3 drauf. Wenn wir jetzt aber sagen wollen, dass das Bit 1 kaputt ist, das ist immer 0, ja, dann wäre das sozusagen der normale Simulationscode. Naja, abgespeckt, so ähnlich, ne? Ihr wisst. Dann kann ich natürlich den noch ein bisschen modifizieren, schon beim Kompilieren. Ich schreibe die 2 rein, aber verunde hinterher mit der 2, dann ist die 2 nämlich wieder weg. Das Bit 1. Ich schreibe eine 3 rein, verunde immer mit 2. Also im Prinzip egal, wo jetzt nach ERX was geschrieben wird, ich muss einfach noch so einen End-Befehl darunter kleben. Also im Prinzip, ich tausche nur Schnipsel aus, beziehungsweise füge noch kleine Schnipsel mit ein. Und das wird kompiliert und läuft. Ja, und es läuft jetzt. Also die CPU wird natürlich ein klein bisschen langsamer durch die Mehrbefehle. Aber sie sollte jetzt nicht, was weiß ich, von 100% Performance auf 10% Performance runtergehen, sondern nur, naja, wie viel langsamer ist er jetzt?
Maximal die Hälfte. Also wenn man in der Instruktion ERX verwenden würde, dann wäre sie jetzt halb so schnell, weil ich dann quasi zwei Instruktionen
verwende. Ja, wobei natürlich jetzt das Ganze außenrum noch kommt. Ich muss den Code immer noch im Cache suchen, ich muss ja noch kompilieren, ich muss noch, das kommt noch alles drauf zu. Also wir haben sowieso nur 30% der Zeit geht auf die Ausführung und davon sozusagen vielleicht die Hälfte geht verloren, also wären sozusagen 15%. Jetzt habe ich das hier so einfach hingeschrieben, wir wissen, eine Addition ist eigentlich was Längeres, ne? Also sind das hier ja normalerweise, keine Ahnung, 5 Instruktionen und dann kommt noch was unten drunter, das merkt man nicht einmal. Also sowas wird man nicht mal merken. Kann natürlich jetzt komplexere Fehlerbedingungen geben, dann dauert es eventuell ein bisschen länger, aber also unwesentlich. Speicherfehler, irgendein Bit ist immer 1 oder immer 0. Ja, wie kriegen wir das hin? Performant. Jetzt kann man sich überlegen, entweder kann man natürlich wirklich das so machen, dass die CPU zwar den Wert reinschreibt, der aber gleich auf 0 gesetzt wird nach dem Schreiben. Also das Bit wird geschrieben, aber gleich wieder 0. Oder ich kann natürlich das reinschreiben und beim Lesen immer das eigentlich bis dahin noch heile Bit auf 0 setzen. Was geht schneller? Kommt jetzt drauf an, normalerweise lese ich ja häufiger, als dass ich schreibe. Insofern beim Schreiben kaputt machen. Das andere ist, man sollte natürlich jetzt nicht alle Schreibbefehle verlangsamen. Dann steht die Kiste, da geht fast gar nichts mehr. Sondern es reicht natürlich, wenn ich sage, ja, ich habe eine fehlerhafte Page. Also eigentlich nur ein Bit, aber ich sag mal, dann ist die Page sozusagen kaputt. Alle anderen Seiten, das machen wir wie bisher. Die tragen mal einen TLB ein, Zugriff drauf, blitzartig. Und diese eine fehlerhafte Seite, ja, die können wir, haben wir ja gesehen, wir können sie protecten. Brauchen wir sowieso für Code, wenn wir davon gelesen haben. Dann müssen wir ja Schreibzugriffe blockieren können. Genauso können wir es hier machen. Wenn ein Schreibzugriff auf diese fehlerhafte Seite kommt, dann nehmen wir nicht den Fast-Track, sondern wir nehmen den langsamen Fall, das ist dann ein Callback und der Callback, der kann mal drüber nachdenken und kann dieses eine Wort falsch schreiben. Ja, und beim Lesen macht es uns nichts, da können wir wieder mit Full Performance drauf zugreifen. Jo, also von daher auch hier Performance-Einbuße. Naja, also erstens müssen wir schon mal die kaputte Page überhaupt treffen, was beim Gigabyte-Speicher schon gar nicht so einfach ist, ne? Das sind eine Million Seiten, da müssen wir erstmal da eine halbe Stunde testen, überhaupt die Seite zu finden. Merkt man auch nicht. Jo, I.O., da geht eh alles über Callbacks, haben wir gesehen. Boah, und wenn es über Callbacks geht, dann ändern wir halt das Verhalten der Platte. Dann bauen wir dann ein kleines If ein. Wenn das der Befehl XY ist, dann machen einfach nicht fertig. Und da kann man, ne, was ich vorhin gesagt habe, ja, was kaputt simulieren, das geht rucki zucki. Nichts einfacher als das. Also eine nicht mehr reagierende Platte. So eine Simulation, die hat jeder in 2 Minuten geschrieben. Ne? Das ist einfach. Die Umschaltung zu programmieren, die ist eventuell nicht so einfach. Also, dass die Platte erst heil sein soll und nach 5 Minuten plötzlich kaputt gehen soll. Nur halt noch ein bisschen irgendwas einbauen. Ein bisschen aufpassen, dass natürlich diese If-Bedingung, bin ich jetzt inzwischen kaputt? Nein, dann mach's richtig. Bin ich jetzt kaputt? Nein, dann mache ich es richtig. Bin ich jetzt kaputt? Nein, dann mache ich es immer noch richtig. Das kostet natürlich Performance. Da muss man eventuell noch aufpassen, dass man das nicht falsch macht. Jo, die Fehlerinjektion an sich ist klar, da muss man sich noch ein paar Gedanken drum machen. Also beispielsweise, wenn ich in der CPU irgendwas falsch machen will, dann muss ich den JIT noch irgendwie, und ihr habt ja gestern gesehen, hier VMware, das ist schon heftig, ne? Und wenn ihr den Code, den ihr da mühsam euch ausgekaspert habt, den dann noch wieder kaputt machen wollt, absichtlich, der Aufwand ist fast nochmal so groß. Naja, ihr wollt ja immer nur ein Bit kaputt machen, aber beispielsweise die Condition Codes, die dürft ihr nicht verändern. Dann könnt ihr jetzt mit diesem UND-Befehl dann nicht schnell mal ein Bit löschen. Ne? Da muss man ein bisschen mehr aufpassen. Jo, also der Aufwand ist nicht unbeträchtig, aber also performancemäßig könnt ihr euch vorstellen, kostet es vergleichsweise wenig. Jo, dann zeige ich euch das auch mal. Was zeige ich euch da gleich? Also das ist unser Projekt, was wir ja inzwischen seit, ich weiß gar nicht, 12 Jahren, 13 Jahren mit unterschiedlichem Tempo vorantreiben. Also simulieren tun wir letztendlich einen 386er aufwärts, also bis hin bis AMD 64. Und das typische außenrum soll heißen, wir haben ein, was weiß ich, IDE, Platte, CD-ROM, SCSI-Platte, CD-ROM, SCSI-Controller, VGA, Grafikkarte, verschiedene Motherboards, Netzwerkkarten, naja, so das Typische, was man halt so im PC-Laden kaufen kann. Noch ein bisschen Kleinkram außenrum. Wir haben noch einen Router, Modem, serielle Terminals, also kann sich da irgendwelche Systeme zusammenstöpseln. Und auch ein bisschen anders als beispielsweise bei Box oder bei QEMU oder so. V-Maschinen, wir können auch gleich von vornherein sagen, wir hätten gerne 5 PCs. Und dann ist das letztendlich eine GUI und in dieser einen GUI laufen dann halt 5 PCs, die sich alle gemeinsam dann irgendwie steuern lassen. Das Ganze ist GPL, also wer es brauchen kann, kann sich es runterladen. Wer zu Hause ein Debian hat oder Ubuntu, der kann das auch einfach von Debian nutzen. Es gibt ein Debian-Paket, ist bei den Debian-DVDs oder Debian-Mirror-Servern überall dabei. Also ein apt-get install V-Machine und dann geht's. Jo, und seit gestern, vorgestern gibt es jetzt neben den 386 aufwärts PC, gibt es auch eine Zuse. Dazu gebastelt. Also die Simulation ist halt ganz allgemeingültig. Das ist mehr so ein Baukasten. Ich baue mir irgendwelche, keine Ahnung, Komponenten und die Komponenten, was das für eine Komponente ist, ist V-Maschine im Prinzip völlig wurscht. Die kann ich dann hinterher dann auch mit VHDL zusammenkabeln Also ich könnte jetzt wahrscheinlich eine serielle Schnittstelle vom PC mit der Fernschreiber-Schnittstelle von der SUSE koppeln. Müssen wir mal ausprobieren. Prinzipiell müsste es wohl gehen. Jo, wie schaut's aus? Zum Beispiel so schaut's aus. Naja, ihr kennt es von QEMU und Co. Wobei bei den meisten, da sieht man einfach nur sozusagen den virtuellen Bildschirm und sonst nichts. Ich hatte es gerade gesagt, wir haben jetzt auch mehr als einen Rechner unter Umständen. Ja, mehr als einen Rechner, dann brauche ich auch mehr als einen Monitor normalerweise. Passt aber selten auf den Bildschirm. Ne, auf dem echten Bildschirm, virtuelle Bildschirme und davon auch noch mehrere, passt normalerweise nicht hin. Dementsprechend haben wir hier oben so, man kann so umschalten zwischen den verschiedenen Komponenten. Man kann sie verschieden aufteilen, also kann sagen, PC1 ist in dem Default-Ding, PC2 ist in dem zweiten Reiter und so weiter. Ja, und wenn ich mehrere PCs habe, oder mehrere, also hier in diesem Fall ein virtuelles Terminal, VT102 noch dabei, so ein serielles Terminal. Wenn ich da jetzt mehrere Komponenten habe, dann sind die dann doch nicht notwendigerweise wie bei QEMU immer alle angeschaltet. QEMU simuliert ja immer einen angeschalteten Rechner. Und wenn ihr den runterfahrt, dann geht er nicht aus, sondern dann terminiert das Programm. Was natürlich in diesem Zusammenhang doof ist, wenn ich einen Rechner runterfahre, dann sind alle anderen weg. Nee, das will ich nicht. Ne? Also brauchen wir hier auch so Geschichten wie so Power-Button, Reset-Button, ja, und dazu entsprechend Lämmchen. Oder hier hinten den Schalter dazu. Wenn ich dann mehrere PCs habe, dann habe ich vielleicht auch hier so mit Numlock, Caps Lock, Scroll und so verschiedene Zustände von den einzelnen Tastaturen. Und da sieht man jetzt praktisch alles, was ich an einem echten PC sehe, das sehe ich auch hier. Alles, was ich am echten PC bedienen kann, sämtliche Schalter, Knöpfe, was es so gibt, gibt es auch hier. Und insofern ist das jetzt auch wieder besonders. Das Ding, diese Oberfläche, klebt sich selber zusammen. Also wenn ihr zusätzlich noch eine Netzwerkkarte reinsteckt, dann erscheint halt hier noch so ein Kästchen. Wenn ihr das Keyboard weglasst, dann fehlt halt das Teil. Das klebt sich einfach alles zusammen. Alle Komponenten, die ihr mit dran klebt, die kleben sich sozusagen elektrisch zusammen, aber die kleben sich auch als GUI zusammen. Jo, Rest sollte sich so einigermaßen selbst erklären. Jo, fangen wir mal mit den Vorteilen an. Nachteile kommen gleich. Also Vorteil sieht man schon, das Ding ist konfigurierbar und zwar hoch und runter. Also alles, was ihr bei QEMU, VMware und so nicht machen könnt, ist in V-Maschinen im Allgemeinen überhaupt kein Problem. Ich kann da beliebig viele Platten, beliebig viele Speichermodule. Ich kann sogar sagen, welches Speichermodul in welchen Slot. Bei QEMU kann ich vielleicht eine Zahl angeben, das ist die Größe des Speichers, aber das sind jetzt keine Module oder irgend sowas. Ja, im Vergleich zu QEMU und Co. ist es vergleichsweise übersichtlicher Code. Also es ist wirklich, wenn man es konfigurieren will, ich möchte eine Komponente dazu nehmen oder auch nicht, dann müssen die Komponenten voneinander getrennt sein. Ne? Bei QEMU ist es halt so, die CPU, die krabbelt direkt auf dem Speicher von der Grafikkarte rum. Dann kann ich die Grafikkarte nicht rausnehmen oder eine andere reinstecken. Wir wollten das konfigurierbar haben, also schön zersägt. Funktioniert halt gut durch das, was ich euch erzählt habe mit diesen Bus-Geschichten, Info über den Bus abfragen, Callbacks sich merken und so. Jo, Fehlerinjektion, das war der eigentliche Sinn des Ganzen. Ist dementsprechend möglich. Wenn wir Fehler injizieren wollen, dann wollen wir im Allgemeinen nicht nur einmal einen Fehler injizieren und danach nicht wieder, sondern wir wollen ganze Testreihen machen. Könnt ihr euch vorstellen, so wenn ich probieren will, ob jetzt so ein Software-Rate funktioniert, dann hilft es mir nichts, wenn ich einmal auf die Platte drauf hau und es hat einmal funktioniert. Dann habe ich ja vielleicht genau den Zeitpunkt getroffen, wo es funktioniert. Ja, dementsprechend muss man solche Experimente dann hundertfach machen, tausendfach machen. Ich muss tausendmal auf die Platte draufhauen zu verschiedenen Zeiten, wenn der Rechner gerade verschiedene Aktionen macht. Ja, und jetzt hilft mir natürlich nichts, zu verschiedenen Zeiten die Platte kaputt zu machen, sondern ich muss ja jedes Mal sozusagen erstmal booten. Ich muss irgendwie meine Workload, also wir haben mal die Software RAID getestet. Der Rechner hat gerade den Linux-Kern kompiliert und während er dabei war zu kompilieren, haben wir mit dem Hämmerchen draufgehauen. Haben geguckt, kommt hinterher der richtige Kernel raus, haben da so eine MD5-Checksum drüber gemacht und geguckt, ist die richtig? Ja, okay, hat wohl funktioniert. Dann haben wir wieder gebootet, wieder eingeloggt, wieder Kernel kompilieren, Hämmerchen draufhauen zum anderen Zeitpunkt, nach einer halben Stunde gesagt, MD5-Checksum, Kernel trotzdem richtig, ja, noch einmal. Und das Ganze tausendmal und siehe da, Software RAID hat Macken. Ja, zugegebenermaßen selten, also von, ich weiß gar nicht, 600 Experimenten, glaube ich, waren es, hat es fünfmal nicht funktioniert. Also die Chance ist gut, dass eure Daten noch übrig sind, aber nicht sicher. Ja, diese Experimente, die kann man halt dann automatisieren. Man kann im Prinzip alles, was man gerade eben auf dieser Bedienoberfläche da gesehen hat, auch automatisch steuern. Also einen Reset-Button drücken, Power ein, aus, Tastatur tippen. Und man kann, muss man natürlich auch dazu sagen, man kann den Bildschirm beobachten, man kann warten, bis da Login-Doppelpunkt steht. Und so lange wartet dann das Skript und dann tippt es halt den Benutzernamen. Dann wartet es wieder, bis Passwort-Doppelpunkt da steht, dann kannst du dich einloggen und so weiter. Jo, wir haben ein 256 Kilobyte BIOS, habe ich neulich schon kurz erzählt, QEMU, KVM und Co., die haben alle bloß 64K, wo fast nichts reinpasst, da eigentlich nur das Runtime-BIOS und ganz schnell booten, aber man kann zum Beispiel die Boot-Reihenfolge nicht umstellen im BIOS, das muss man dann händisch von außen machen, ne? Bei uns passt da ohne weiteres ein kleines Setup rein. Das ist so wie, naja, wie wenn ihr einen echten Rechner bootet und dann zum richtigen Zeitpunkt F2 oder Delete oder so tippt. Dann kommt er halt ins Setup. Da ist ein ACPI, Multiprozessor-Support, alles Mögliche drin. Ja, gut, und die GUI sieht einigermaßen ordentlich aus. Habt ihr gerade gesehen. Jo, Nachteile haben wir auch. Naja, eigentlich nur einen. Aber der ist natürlich für viele der Nachteil schlechthin. Es ist einfach ein bisschen langsamer als QEMU. Kann man sich vorstellen, allein deshalb, weil wir mehrere PCs gleichzeitig haben, muss jeder gucken, ob er Strom hat, angeschaltet ist oder nicht. QEMU guckt da gar nicht drauf. QEMU macht einfach. Da haben wir nur einen PC und der läuft. Dann brauche ich in meiner Simulationsschleife nicht immer gucken, soll ich nicht. Jo. Performance-Nachteil, ich weiß gar nicht, so 50% langsamer oder so. Also schon nicht unerheblich. Jo, okay, das Ding zeige ich euch dann auch mal in Aktion. Damit ihr mal seht, wie das so ungefähr aussieht. Hoffe ich nur, dass es auch funktioniert, nachdem ich in den letzten Tagen da ordentlich was drin rumgebastelt habe. Wie machen wir das? Na, ich zeige es euch einfach mal. Also das ist jetzt so ein Experiment. Ne, ich zeige euch noch das andere. Mal. Also wir haben solche Skripten. Da steht dann eben drin, lege mal die CD ein namens Ultimate Boot CD. Weiß nicht, kennt der ein oder andere vielleicht aus dem Internet, kann man sich so runterladen. Da sind so tausende von kleinen Testprogrammen drauf. Dann schaltest du den Rechner an. Dann wartest du bis, also die Ultimate Boot CD wird dann ja gebootet. Und die fragt einem dann letztendlich, welchen Test willst du dann durchführen. Dann sage ich, ja, ein Mainboard Tool Test. Also ich warte drauf, bis dieser ASCII-String auf dem Bildschirm erscheint und dann drücke ich, ja, kann ich natürlich jetzt hier schwer schreiben, sondern ich drücke hier Return also der ASCII-Code 10. Dann warte ich, bis Memtest 86 Plus erscheint und ich warte eine Minute. Und wenn in einer Minute dann nichts erschienen ist, dann, merkwürdig, ne? Dann breche ich ab. Dann drücke ich, ich weiß gar nicht, das ist glaube ich ein F3 oder sowas. Und da steht halt immer dabei, welche Taste man drücken soll. Dann warte ich, das ist jetzt also Memtest 86 Plus, kennt vielleicht auch der eine oder andere, ist so ein Memory-Checker. Der testet den Rechner, den Speicher und sollte fehlerhafte Speicherzellen melden. Ja, und ich warte drauf, dass er die Speicherzelle 543210 meldet als defekt, weil ich habe nämlich, da kommt gleich noch ein zweites Skriptchen, wo die Fehlerinjektion beschrieben ist. Das ist genau die Speicherzelle, die ich gleich mal kaputt mache. Ja, und das müsste er innerhalb von 10 Minuten gefunden haben, sonst taucht der Test nichts. Ja, und wenn er es gefunden hat, dann schalten wir aus und fertig. Ja, dann gibt es noch diesen Phi, diese Fehlerinjektion. Die ist jetzt in VHDL geschrieben. Also das Verhalten meines Fehlers ist erstmal 1000 Millisekunden warten. Eine Sekunde warten. Dann verbindet er sich mit dem PC. Also PC ist diese eine Komponente und innerhalb des PCs mit dem Memory-Riegel 0. Und in diesem Memory-Riegel verbindet er sich mit dem Signal namens Duck at 0 sowieso. Also von der Speicherzelle ist das Bit Duck at 0, also dauerhaft 0. Ja, und der Fehler soll jetzt, also eine Sekunde hat er gewartet, danach soll dieser Fehler wahr sein, der ist da. Ja, und dann passiert fehlerinjektionsmäßig nichts mehr. Dann läuft halt nur noch Farmmaschine. Jo, machen wir es mal. Ich hoffe, es geht auch. Also da ist die Oberfläche. Jetzt sieht man so, wie er seinen Speicher hochzählt. Das ist das normale BIOS-Output. Dann bootet er die Ultimate Boot CD. Jetzt läuft schon das Memtest. Also der ist beim Tippen natürlich extrem schnell. Der erkennt sofort, wenn da was steht und weiß sofort, was er tippen muss. Unser einer sucht erstmal. Ne? Ja, okay, hat er einen Fehler schon gefunden? Habt ihr so schnell gesehen? Wir können hier bei dem Generate einfach nochmal sagen, wenn er dann den Fehler gefunden hat, dann soll er nochmal eine Minute warten. Das ging mir jetzt auch zu schnell, habe ich selber gar nicht hingeguckt. Also jetzt läuft und jetzt müsste hier unten so eine rote Zeile erscheinen gleich. Genau, da steht jetzt beim zweiten Test hat er 543210. Ja, bei 5 Megabyte ungefähr hat er reingeschrieben den Wert FFFF. Gelesen hat er FFFFE, also das unterste Bit ist kaputt gegangen. Also Error Bit ist 00001. Ja, und den Fehler hat er jetzt schon 6-mal festgestellt. Also der ist wohl dauerhaft nicht nur einmal da gewesen. Ja, und jetzt sollte er nach einer Minute dann. Ja, man könnte jetzt, kann ich natürlich vielleicht gerade noch zeigen. Also gibt es hier so eine Liste. Die Liste wird sozusagen auch zusammengeklebt mit den Komponenten, die ich zusammenklebe. Mit jeder Komponente, die ich dazu klebe, also beispielsweise hier Festplatte HDA, kann ich sagen, die ist kaputt. Oder no, jetzt ist er heil. Oder ich kann auch noch sagen, ich hätte gerne, was weiß ich, Block sowieso kaputt. Okay. Also ich kann praktisch noch selber auch händisch Fehler definieren und kann die jetzt, während ich da irgendwie was tippe, kann ich irgendwelche Fehler einschalten. Ja, Fragen dazu? Da lief bis vor ein, zwei Wochen eine Studienarbeit. Der hat das hingepuppelt. Funktioniert leider nicht ganz. Nicht ganz, nee. Also, da müssen wir nochmal drüber gehen. Im Prinzip ja, praktisch nicht ganz. Also der stört beim, also das Snapshot machen an sich geht noch, bloß beim Resume stürzt es ab und zu mal ab. Es gibt an sich zwei Möglichkeiten. Also die eine ist, dass der Simulator sozusagen Snapshot von sich macht. Dann würden praktisch, sagen wir mal, ich habe 5 PCs definiert, dann habe ich halt 5, ja, dann habe ich trotzdem einen Snapshot, aber in dem einen Snapshot sind dann die Speicherinhalte von 5 PCs. Die andere Variante ist, und die müsste funktionieren, wir haben ja ACPI-Support. Der Prozessor hat SMP-Support. Wenn das Betriebssystem es kann, das virtuelle, dann kann ich in dem virtuellen Betriebssystem sagen, ja, ich hätte gerne einen Suspend RAM oder irgend sowas. Das müsste funktionieren. Aber dann macht natürlich jeder Rechner für sich sozusagen seinen Snapshot auf seine Platte.
Ja, und außerdem ist es ja dann nochmal ein bisschen was anderes, als im laufenden Betrieb einfach anzuhalten und freeze. Ich möchte ja nicht eine Routine ablaufen lassen, die jetzt dann sagt, okay, ich möchte jetzt demnächst mal kurz ausschalten, bitte macht euch mal bereit, liebe Prozesse oder sonst was.
Es sind zwei verschiedene Dinge. Das eine funktioniert, das andere nicht. Noch nicht. Sollte demnächst, hoffentlich. Müssen wir nochmal.
Würde es zum Beispiel so die Testreihen ein bisschen beschleunigen, dann ja, gute Bootfolge an.
Ja, das war die Idee, genau.
Eine andere Sache, die halt vielleicht noch, bei anderen VMs geht oder liegt wahrscheinlich nicht so. Es gibt ja noch zum Beispiel diese Word-Aufsatz, dass man sozusagen jetzt remote steuern kann und halt auch live migrieren zwischen mehreren Hosts. Wird wahrscheinlich auch damit schwierig sein.
Solange man den Zustand nicht abspeichern kann, kann man nicht migrieren.
Genau. Und das ist ja schon. Ich meine, gut, wahrscheinlich ist das jetzt hier für mich auch nicht so der Anwendungsfall. Aber wenn man es jetzt halt so im Serverbereich braucht, dann ist das schon.
Das libvirt ist ja unter anderem auch dafür gedacht, Maschinen zu konfigurieren. Aber also wir haben uns mal überlegt, ob wir das in dieses libvirt mit einbauen sollen. Wir sind aber davon abgekommen, weil wir einfach nichts konfigurieren können, vernünftig. Also in dieser libvirt kann ich nur sagen, ich hätte gern 256 Megabyte Speicher. Reicht mir nicht. Ich kann noch nicht mal sagen, welche Grafikkarte ich gern hätte. Wir haben hier 3 verschiedene. Ich kann nicht sagen, welche Platte ich gern hätte. Wir haben 10 verschiedene. Das libvirt reicht uns für unseren Zweck nicht aus. Man könnte natürlich so eine abgespeckte Version machen, dass man sagt, naja, ist ja völlig wurscht, welches Speichermodul das ist, Hauptsache ich habe Speicher. Das ist halt ein anderer Anwendungsfall. Könnte man V-Maschinen auch für nehmen, aber da würde ich dann eher raten, dann nimm lieber QEMU oder KVM oder die Dinger sind einfach schneller. Wenn es dir nicht darauf ankommt, wie das Ding aussieht, nicht V-Maschinen. Jo, okay. Jo, ich habe immer wieder Studien, Diplom, Master und sonst wie Arbeiten damit laufen. Also wer jetzt die Vorlesung hinter sich hat, der wäre prädestiniert für sowas. Es gibt viel Arbeit, ich würde sie gern verteilen, wenn noch jemand braucht. Also können wir da gern was machen, können wir einfach auch drüber unterhalten, was ihr denn so braucht. Jo, ansonsten machen wir hier weiter. Jo, zweiter Teil, Just-in-Time Compiler. Was wir bisher gemacht haben, war ja, wir haben i386, AMD 64 und so Just-in-Time umkompiliert und haben ja gesehen, nicht trivial. Wobei das Hauptproblem war jetzt eigentlich gar nicht das Kompilieren an sich. Das war ja nur in Anführungsstrichen Schnipsel zusammenkleben. Okay, die Schnipsel muss man sich mal vorher generieren, das ist ein Haufen Arbeit. Aber so vom Aufwand, von der Idee her, simpel. Problem war Performance. Wir haben schon gesehen, wenn wir das aufteilen in Schnipsel, Größenordnung brauchen wir für jede normale Intel-Instruktion brauchen wir 4, 5, 6 Schnipselchen. Performance 1/5. Okay, haben schon gesehen, ja, die Platte ist ja schneller als 1/5. Also in Summe sind wir dann deutlich schneller als 1/5, aber so richtig schnell sind wir eigentlich nicht. Gut, und das Hauptproblem war im Wesentlichen das mit diesen Condition Flex. Jetzt könnte man doch sagen, ja, wenn ich jetzt eine virtuelle Maschine mir baue, muss denn das Intel sein? Intel ist doch zum Simulieren grottenschlecht. Hier für die Vorlesung hervorragend, weil alle Stolpersteine, die es irgendwie gibt, sind bei Intel dabei. Also wenn ihr das kapiert habt, wie Intel funktioniert, dann könnt ihr jede andere Hardware auch nachmachen. Wenn ihr natürlich was Schnelles nachmachen wollt, ist Intel ungefähr das Schlechteste, was ihr euch aussuchen könnt. Jo, wie andersrum gefragt, wie müsste denn jetzt Hardware aussehen, dass man sie schnell simulieren kann? Da wollte ich mit euch zusammen jetzt mal drüber nachdenken. Das waren sozusagen die Punkte, die uns immer Ärger gemacht haben. Kurze Zusammenfassung sozusagen. Exceptions, warum? Naja, nach jeder normalen Instruktion müssen wir mal nachgucken, haben wir eine Exception? Wenn ja, dann Exception Handling, ansonsten geht es weiter. Das ist zwar nicht groß aufwendig, aber das ist schon mal wieder ein If, was wir da einbauen müssen und jedes If kostet Zeit. Interrupts, wir müssen nach oder vor jeder Instruktion, ne, ihr wisst, mal testen. Das hat uns einen riesen Aufwand gemacht. Hier MMU, Segmentierung macht einen Haufen Arbeit. Ne, habt gesehen, immer diese, okay, wir haben schon optimiert mit diesem Test, 3 Tests mit einem If, aber es ist eigentlich noch ein If zu viel. Also zu viel im Sinne von, das macht die Simulation langsamer als das Original. Ja, berechnete Sprünge haben wir gesehen, die waren ganz doof. Ja, da müssen wir die Simulation immer erstmal abbrechen, müssen in die Hauptschleife zurück, müssen gucken, ja, wie groß ist, was steht jetzt im Programmcounter, müssen im Cache nachgucken. Ja, haben wir den Code schon? Wenn ja, dahin springen. Die echte Hardware macht einen Hüpfer und ist da und die Sache ist erledigt. Also Performance, keine Ahnung, Faktor 10, langsamer. Ja, und das Ding hier unten hat natürlich, gut, es war jetzt performancemäßig nicht unbedingt so das Problem, aber programmiertechnisch einfach ein tierischer Aufwand, immer abzufangen, wenn jemand in den Speicher schreibt, immer gucken, da könnte ja von daher Code gekommen sein und wenn ja, Code invalidieren. Eigentlich müssen wir den Code immer wieder invalidieren, ist doch doof. Mühsam kompiliert und 5 Minuten später schmeißen wir ihn wieder weg. Jo, Ideen, wie könnte man Hardware bauen, die diese Probleme nicht hat?
Ja, also für die Condition Codes ist es einfach, man definiert die Instruktion halt so, dass es keine Condition Codes setzt, außer ein Compare.
Hervorragend, das Problem ist weg. So schnell geht's. Das würde heutzutage wahrscheinlich auch überhaupt nicht schaden, wenn Intel das einfach so umdefinieren würde. Na gut, die ganze alte Software wird nicht mehr laufen, aber alles, was ich an neue Software schreibe, mit GCC zum Beispiel, würde einwandfrei funktionieren. Und in der Simulation sind wir ein Faktor, keine Ahnung, 5 schneller. Jo, also, das Ding ist gestrichen, ersatzlos gestrichen, Sache flutscht. Was machen wir mit dem Rest?
Ja, ich meine, wenn ich keinen selbst modifizierten Code will, dann kann ich natürlich sagen, ich habe einfach einen getrennten Code und Datenspeicher. Und in diesem Codespeicher kann ich nicht schreiben.
Getrennt oder mindestens mal ist der Code irgendwie geschützt. Ne? Also, was weiß ich, durch die MMU protected oder so.
Ich kann nicht das leicht definieren, die Frage ist nur, also, das es halt für gewisse Software blöd, zum Beispiel für
Betriebssystem. Betriebssystem ist doof, Just-in-Time-Compiler selber geht nicht, ja. Wir werden noch sehen, also man kann das runterdefinieren, aber es geht nicht mehr alles. Mal gucken, wo wir hinkommen. Ja, wie werden wir den Rest los? Naja, gehen wir sie nochmal durch. Exceptions, wie werden wir Exception los? Ich sag, die streichen wir ersatzlos. Geht das? Ja.
Und es gibt keine Set False und was weiß ich.
Weil du auch noch weiter antworten müsst.
Und dann ist auch angefordert. Du fährst aber auch privilegiertes Zeug weg, weil du ja keine Exception mehr generieren, wenn du privilegiert und das geht auch gut.
Aha. Also sagen wir mal, die Exception, ihr habt ja gerade schon so ein paar genannt, Division durch Null. Ja, könnte man sagen, kommt 42 raus, die Sache ist gegessen. Wer durch 0 teilt, hat selber Schuld. Dann hattet ihr hier so Segmentation Fault, Page Fault. MMU, Segmentierung, haben wir eh ein Problem mit. Weg damit, brauchen wir nicht. Sagen wir mal, wir schmeißen die raus. Wir sagen mal, privilegierte Befehle, haben wir nicht. Dann haben wir auch keine Exceptions. Naja, Division durch Null ist sozusagen die einzige, die übrig bleibt, als normal durch einen User generierbare Exception. Und da sagen wir, kommt 42 raus. Jo, wenn wir jetzt die MMU allerdings weglassen, Segmentierung weglassen, okay, Segmentierung weglassen, sind wir uns, glaube ich, alle einig, braucht heutzutage eh kein Mensch. Es sei denn, man baut VMware, aber ansonsten... Aber ansonsten, für normale Programme braucht das kein Mensch mehr. Okay, Paging. Brauche ich Paging? No, Paging ist mir eigentlich völlig Banane. Ich als Programmierer, wenn ich ein Word-Programm schreibe, einen Raytracer schreibe, einen keine Ahnung was, interessiert mich Paging nicht die Bohne. Okay, Betriebssystem schon, aber mich eigentlich nicht. Das Einzige, was mich daran interessiert, ist sozusagen die Page Protection. Haben wir ja gerade schon gesagt, hier selbstmodifizierender Code. Also der Code soll ja irgendwie geschützt sein, damit ich ihn nicht immer wieder neu kompilieren muss. Also brauche ich die MMU irgendwie so ein bisschen, um mich zu schützen. Und vielleicht noch andere parallel laufende Programme. Wie könnte ich jetzt die MMU loswerden und trotzdem sicher sein, dass ich nicht auf falsche Speicherzellen zugreife?
Vielleicht wieder den Speicherbereich sequenziell anlegen und dann müssen wir einfach nur die beiden Enden abprüfen.
Ja. Dann habe ich so eine Art Segmentierung. Segmentierung ist Basisadresse und Länge. Das sind genau diese zwei Grenzen. Das würde aber natürlich heißen, dass ich bei jedem Speicherzugriff noch zwei Tests zusätzlich hätte. Feuer will ich nicht.
Durchsetzen, dass Speicherzugriff ein Befehl ist und andere Zugriffe einen extra Befehl brauchen, ist das da eine Unterscheidung schon anhand vom Code, ist, ob das jetzt ein Speicherzugriff ist, den ich einfach so durchlassen kann. Ja gut, bis auf die Größe. Jetzt muss ich mir noch Gedanken machen, dass es nicht zu groß wird. Kann mir noch einen Arbeitsspeicher.
Ja, stellt euch mal vor, welche Assembler-Befehle gibt es dann, um auf den Speicher zuzugreifen? Gut, wir können uns vielleicht mal einigen, es gibt nur Load und Store und ansonsten wird gerechnet. Einfachste Variante. Load und Store, wie kann ich beim Load und Store feststellen, ob der Pointer korrekt ist oder nicht? Also wenn da irgendwie was steht, Load X nach Register 1. Kann aber schief gehen. Wenn X einmal am Anfang eine korrekte Adresse war, dann ist es auch beim 593. Zugriff immer noch korrekte Adresse. Also alles, was irgendwie eine konstante Zahl da stehen hat, ist kein Problem. Interessant sind nur die Geschichten irgendwie, was weiß ich, Load Register indirekt nach Register. Und da ist natürlich interessant, was steht in dem R1. Wie kann ich jetzt sicherstellen, dass in dem R1 was Vernünftiges steht? Eine Variante, die du gesagt hast, naja, man kann ja vorher abprüfen, ob das, was da mit dem R1 steht, vernünftig ist. Das kostet mir zu viel Zeit. Andere Variante wäre, ich muss aufpassen, dass da nie was Falsches reinkommt ins R1.
Ja? Es gibt ja auch reale Hardware-Architekturen, die so extra Adressregister haben, dass man sowas macht.
Ja. Wie kommt der Sache näher?
Wenn man ein Adressregister schreibt, darf man auch nur gültige Adressen reinschreiben. Das heißt, man prüft und schreibt die Adressregister.
Genau. Ne? Also, wenn ich irgendwas habe, also nennen wir das mal A1. Also, Entschuldigung, das kann natürlich ein R2 sein. Wenn ich irgendwas habe nach A1, dann müsste ich das, was hier passiert, da müsste ich drüber nachdenken. Jo, was sind denn korrekte Adressen? Naja, einmal solche, ne? Claro. Und, naja, wenn ich mir selber was berechne, nein, das ist kritisch. Aber es wäre okay, sozusagen der Rückgabewert von einem Malloc oder New. Der Rückgabewert von einem Malloc, da hat ja jemand aufgepasst, das ist ein neuer Speicherbereich, kein Problem. Also die Idee ist, MMU knicken wir, stattdessen gibt es nur gecheckte Pointer. Und gecheckte Pointer sind im Prinzip sowas hier, feste Adressen oder Adressen, die ich von einem New zurückkriege. Andere gibt es nicht. Jo, okay, dann haben wir auch die MMU-Exceptions nicht mehr, weil da kann ja nichts mehr passieren.
Ja, ja, wie kopiere ich dann ein Array? Ich meine, ich muss ja...
Ja.
Ich werde da irgendeine Wortgröße haben, die ich...
Ja, also das wäre dann irgendwas in der Art, entweder irgendwas mit so einem Offset. Also ich kriege einen Pointer, sagen wir mal, von einem New, aber ich möchte nicht auf die erste Speicherzelle von dem neuen Speicherbereich, sondern auf irgendwas dahinter. Das kann ich überprüfen, wenn das Malloc ein Malloc, keine Ahnung, 1000 Byte Speicher, dann ist die 4 okay.
Aber man reicht mir ja wieder nicht, die Instruktion, die nach A1 schreibt, zu überprüfen, sondern ich muss ja wieder die Load-Instruktion auch überprüfen. Und das wollten wir ja gerade vorhin vermeiden.
Was ab? Das muss jetzt ein Pointer sein auf eine gemalockte Speicherzelle, die Größe, also ein Malloc mit mehr als 4, also 8 bei Intel. Ne? Das muss ein spezieller Pointer sein. Auf einen genügend großen Speicherbereich. Und die andere Variante wäre, ja, du hast ein, so wie du als Beispiel hattest, ein Load von einem Array. Gut, Load von einem Array, das würde in Intel-Schreibweise irgendwie so aussehen. Ich habe eine Basisadresse und ich habe irgendwie noch einen Index. Gut, und das ist natürlich jetzt ein normales Register, da wird irgendwie dran rumgerechnet. Ja, das sind die unangenehmen. Da müsste man wirklich sowas machen, wie du gemeint hast. Ja, ich muss erstmal die Dinger irgendwie zusammenrechnen und dann mit irgendeiner Art Segment-Limit-Konstruktion mal checken. Aber nur bei Arrays. Bei Strukturen, das geht so. Und direkt geht natürlich auch. Wir machen das gleich noch genauer, also erstmal nur so die Idee. Jo, was übrig bleibt, sind berechnete Sprünge. Was machen wir mit berechneten Sprüngen? Gibt's nicht? Ja, das war bisher immer die Lösung. Ne? Nach dem Motto, alles was Probleme macht, weg damit. Naja, so ganz ohne berechnete Sprünge wird schon schwierig. Ja, also eine, nehmen wir sie mal auseinander, berechnete Sprünge, wir hatten zwei verschiedene. Die einen, das sind diese Jump oder Call mit Sternchen eher X. Und wir hatten als berechneten Sprung das Return. Gut, das Return kann man ziemlich schnell sagen, dass, wer muss denn auf dem Stack rumfummeln, wer muss denn da die Return-Adresse ändern. Es müsste ja, kann man ja sozusagen verbieten, ein Push irgendwas und Return. Machen wir einfach nicht. Fertig, aus. Also Return ist kein Problem, dementsprechend auch das Call nicht. Also was übrig bleibt, ist das Jump Sternchen oder Call Sternchen eher X. Können wir die...
Ja, dynamisch verlinkt, braucht es halt schon
eigentlich. Aha. Binden wir halt statisch.
Aber dann machen wir ja Einschränkungen in die Software nicht eigentlich.
Ja.
Da müssten wir doch dann auch verbieten, dass wir was ins ESP-Bist überhaupt rufen, oder? Weil ich brauche nicht unbedingt einen Push.
Ja. Wir nähern uns dem so wie gestern. Ne? Wir, ein Problem lösen wir und wir kriegen immer noch wieder eine Handvoll Probleme dazu. Aber das meiste haben wir im Moment mit Verbieten erledigt. Und man kann ja sagen, ESP, an ESP rumfummeln, verboten. Punkt. Okay, werden wir noch genauer drüber nachdenken. Letzter Punkt, Interrupts. Interrupts knicken, keine Tastatur, doof. Was machen wir, wenn wir keine Interrupts haben? Polling, auch doof. Ja, dann kann man natürlich irgendwie das Problem haben, man hat lang laufende, ganz kleine Schleifen. Dann müsste ich in diese ganz kleine Schleife am Ende immer einen Check-Interrupts-Befehl einbauen. Kann man machen, aber der kostet natürlich dann einen Haufen Performance wieder plötzlich. Ja, auch noch so ein Ding, ne? Also, gehen wir es mal der Reihe nach durch. Also, Exceptions haben wir gesagt, knicken wir weitestgehend. Naja, vielleicht brauchen wir es ja auch gar nicht ganz knicken. Eine andere Idee wäre, also wir haben hier gesagt, fast jede Instruktion, jedenfalls bei Intel, kann Exceptions produzieren. Ja, beim Instruktion holen kann schon Page-Fault auftreten, beim Operanden holen können Page-Faults, Segmentation-Faults und so weiter auftreten. Bei der Division, beim Rechnen können Fehler auftreten, beim Zurückschreiben können Fehler auftreten. Also ständig und überall und mehr oder weniger jede Instruktion. Das Dumme bei Intel und Co. ist, naja, wenn ich dann die Instruktion wiederholen will, dann muss der gesamte Zustand vor der Instruktion bekannt sein. Und das ist im Prinzip ja unser Problem, wenn in einem linearen Block eine Exception auftritt, in der Mitte irgendwo, dann müssen wir zu dem Zeitpunkt Programm-Counter kennen. Wir wollen ihn aber erst ja am Ende setzen, ne? Dann kommt ja ein bisschen die Performance her. Wir müssen in der Mitte die Condition Codes wissen, die wir ja aber eigentlich gar nicht mehr berechnen wollen, die wollen wir ja eigentlich weglassen. Also ein Retry, also das eigentliche Problem sind nicht die Exceptions, das eigentliche Problem ist, ich will den Zustand genau zu dem Zeitpunkt wissen. Und das könnte man eventuell knicken. Ich sage einfach, die Instruktionen sind nicht wiederholbar. Also eine Division durch 0 ist schon okay, aber ich habe jetzt keinen Instruction Pointer, der auf die Division-Instruktion zeigt, sondern ich mache dann irgendwo ganz anders weiter. In den allermeisten Fällen bei normalen Programmen wird das Programm ja auch einfach abgebrochen und fertig. Das heißt, das Weitermachen ist sozusagen beim Exit. Jo, die andere Variante wäre natürlich, Fehler irgendwie schon mal schlicht zu vermeiden. Die gibt es einfach nicht. Ich kann nichts falsch machen. Und da sind so Sachen, ja, wenn ich keine MMU habe, dann habe ich keine Page Faults. Wenn ich keine Segmentierungseinheit habe, habe ich keine Segmentation Faults. Wenn ich keine privilegierten Befehle habe, habe ich keinen General Protection Fault und so weiter. Jo, und also das sind dann die zwei Fehler vermeiden und das Retry nicht zulassen, sondern so ähnlich, ihr kennt das, modernere Programmiersprachen mit diesem Try und Catch. Da versuche ich, einen linearen Block auszuführen. Und wenn irgendwo in dem linearen Block was schief geht, ja, dann versuche ich den nicht nochmal. So bei der MMU, ich lade die Seite nach und versuche es nochmal. Nee, der Block wird als Ganzes abgebrochen und es geht einfach bei dem Catch weiter. Dann brauche ich diese ganzen Geschichten mit jederzeit müssen die Flex-Register richtig sein und so und den ganzen Quatsch brauche ich nicht machen. Interrupts vor jeder Instruktion abfragen, sehr aufwendig. Gut, wir haben schon gesagt, naja, dann machen wir es doch nur vor jedem Block. Haben aber auch schon gemerkt, naja, wenn der Block kurz ist, dann hilft mir das vor dem Block auch nicht viel, weil wenn im Extremfall der Block aus genau einer Instruktion besteht, dann haben wir doch wieder das Problem, vor jeder Instruktion fragen wir die Interrupts ab. Jo, und da ist eine Idee, Interrupts weglassen. Lassen wir sie einfach weg. Polling. Ja, Polling, dann blockiert aber mein Hauptprogramm. Wenn jetzt das Hauptprogramm blockiert, ist doof. Also machen wir noch einen zweiten Prozess. Der zweite Prozess, der kann pollen, der kann sich da pennen legen, solange bis was kommt. Und mein Hauptprogramm rechnet in der Zwischenzeit. Und dann können sich die zwei eventuell unterhalten. Was weiß ich, der eine, der jetzt von der Tastatur was liest, der kann es dann in den Puffer schreiben. Und der zweite kann es aus dem Puffer, wenn er dann mal irgendwann so weit ist, rauslesen.
Das heißt, der andere Prozess muss dann trotzdem generieren, mal schauen, ob jetzt im Puffer zufällig was steht oder.
Wenn er dann überhaupt bereit ist, Zeichen entgegenzunehmen. Wenn nicht, braucht er nicht reingucken. Mhm. Ne? Wäre so eine Idee. Wir können nachher nochmal drüber diskutieren, ob die Ideen gut sind oder ob das vielleicht eine Sackgasse ist. Warte ich so lange, bis das Programm bereit ist, dieses Ctrl-C anzuerkennen. Jo, Condition Codes. Haben wir gesagt, großer Aufwand. Kam ja auch sofort die Idee, ne, weglassen, fertig. Ja, also, JIT-freundliche Hardware. Berechne die Condition Codes nur mit dem Compare, vielleicht noch ein Test oder irgend sowas, aber das war's. Und die ganzen Arithmetikbefehle, die schenken sich den ganzen Aufwand. Und dann haben wir natürlich von unserer, sagen wir, Addition haben wir schon einen riesen Aufwand gespart. Jo, MMU haben wir gesagt. Naja, die MMU selber, die wollen wir als normaler Programmierer eigentlich gar nicht unbedingt. Was wir wollen, ist diese Page Protection. Und unser Code muss überschreibgeschützt sein, dass wir keinen selbstmodifizierenden Code haben. Ja, und dann kann man sagen, das haben wir hier so ein bisschen rausgetüftelt, dann nehmen wir doch einfach sogenannte sichere Pointer. Nur das, was von malloc zurückkommt, beziehungsweise vom new, je nachdem, je nach Programmiersprache. Das ist sicher. Naja, und vielleicht noch die Adressen von irgendwie hier globalen Variablen. Das sind auch sichere Adressen. Alles andere darf ich nicht bei einem Load und Store verwenden. Punkt. Aha. Da dämmert es schon jemanden. Wenn ich mir natürlich mit malloc Pointer hole und den Pointer hier nach A1 schreibe, dann haben wir gesagt, dann darf ich auf A1 zugreifen. Wenn natürlich jetzt irgendjemand auf die Idee kommt, ein free R1 aufzurufen oder ein delete A1, dann haben wir wieder das Problem, jetzt steht in A1 noch eine Adresse drin von einer Variablen, die es nicht mehr gibt. Also darf man eigentlich auch kein Delete machen. Das typische Dangling-Pointer-Problem, das haben wir. Und sonst könnte man ja sagen, ne, sonst kann ich nachträglich wieder Speicher anfordern und habe jetzt plötzlich zwei Pointer auf eine und die gleiche Speicherzelle, die sich dann gegenseitig was kaputt machen können. Also brauchen wir irgendjemanden, der das Free für uns übernimmt, genau in dem Moment, wo in diesen ganzen A1, A2 und wie sie alle heißen, ein Pointer nicht mehr vorkommt, dann kann ich den Speicherbereich entsprechend freigeben. Jo, dann haben wir, das haben wir ja auch schon rausgekaspert, Jump und Call mit Sternchen ist doof, da kann man nicht weiter kompilieren. Ne? Gut, das Weiterkompilieren wäre jetzt nicht so schlimm, aber man kann auch nie drüber springen. Also ihr erinnert euch dran, dass man ja von den Blöcken das Ende immer überschreiben kann durch einen Sprung auf den nächsten Block. An der Stelle geht es nicht, weil natürlich der Sprung keine Konstante ist, sondern der Sprung mal hierhin, mal woanders hin zeigt. Ja, jetzt kann man da auch gar nichts drüber sagen. Also ich kann, wenn ich hier ankomme, kann ich nicht weiter kompilieren, weil, naja, wo soll ich denn weitermachen, ne? Das EAX kann letztendlich 2 hoch 32 Werte annehmen. Ich kann ja nicht überall weiter kompilieren. Das ist einfach viel zu aufwendig. Es ginge ja vielleicht, wenn das 5 verschiedene Werte wären. Wenn ich wüsste, EAX kann 5 verschiedene Werte annehmen, dann könnte ich an den 5 Stellen einfach weiter kompilieren. Jo, dann sagen wir, dann haben wir einfach nicht eine Jump-Sternchen-EAX-Instruktion, sondern wir brauchen jetzt eine speziellere Jump-Instruktion. Naja, so eine Art, ich sag mal, so eine Art Switch-Assembler-Instruktion. Und bei einem Switch ist es ja so ähnlich, in der Hochsprache, da habe ich auch nur eine Handvoll Fälle. Und je nachdem, was im Ausdruck oben drin steht, springe ich zu einem dieser 5 Stellen oder so. Mehr sind es dann ja normalerweise nicht. Wenn das so eine Art Switch wäre, ja, wie sieht es dann aus? Im Prinzip eine Tabelle. Ne? Bei dem Wert sollst du dahin springen, bei dem Wert dahin, bei dem Wert dahin. Ja, und die Länge, wenn die Länge von der Tabelle auch bekannt ist, dann könnte ich sehen als Compiler, es kann an diesen 5 Stellen weitergehen, dann kann ich da weiter kompilieren. Man könnte dieses Switch Assembler Statement durch eine Art neues Switch ersetzen. Jo, das Call-Sternchen-EAX, das braucht man jetzt ja nicht nur in der Switch-Anweisung, sondern das Call brauchen wir normalerweise bei Methodenaufrufen, Java, C++, die ganzen objektorientierten Sprachen. Je nachdem, welches Objekt das ist und ich rufe die Methode Hallo auf, dann wird entweder das Hallo von dem Objekt oder das Hallo von dem Objekt aufgerufen. Auch da muss man natürlich sagen, ja, wenn ich jetzt eine Klasse XY habe und ich rufe von der Klasse die Methode auf, ja, dann kann das die Methode von der Klasse selber sein oder irgendwas Abgeleitetes. Aber auch das ist eine Handvoll. Ne? Es sind ja nicht unendlich viele Methoden abgeleitet, nicht unendlich viele Klassen abgeleitet. Also das ist auch normalerweise in der Praxis, keine Ahnung, 20 verschiedene, wenn es hochkommt, wenn es sehr hochkommt. Ne? Vererbung, wer macht sowas? Naja, einmal vererben, zweimal vererben, aber dann ist ja schon Schluss. Mehr macht man ja normalerweise nicht. Jo, und dann könnte ich sagen, naja, wenn ich ein Objekt erzeuge mit so einem New oder so, dann weiß ich ja vorher, ja, von welchem Typ das Objekt ist. Und dann könnte ich natürlich alle Methoden von diesem Objekt vorher kompilieren. Und wenn es davon Oberklassen und was weiß ich, noch ein paar andere Klassen beim Vererben gibt, dann weiß ich das, steht ja in meiner Hierarchie irgendwo mit drin, dann kann ich auch von den Oberklassen und so die entsprechenden Methoden auch gleich mitladen, mitkompilieren. Ja, und dann kann man davon ausgehen, naja, wenn ich bei einem New von einem Objekt schon alle Methoden kompiliert habe, ja, dann kann ich auch hinterher, wenn das Objekt verwendet wird, immer davon ausgehen, dass alle Methoden schon da sind, kann also direkt dahin springen. Also, so ein Call ist auch an der Stelle dann kein Problem mehr. Ich kann es dann im Prinzip ersetzen durch einen Switch. Switch Objekttyp ist, ja, Case sowieso, spring dahin, Case sowieso, spring dahin. Jo, wir wissen, selbstmodifizierender Code. Hat man immer das Problem, wir müssen erstmal überhaupt erkennen, dass alter Code weggeschmissen wird. Das wollten wir uns vermeiden. Auf der anderen Seite würde natürlich ein Code-Cache immer wieder überlaufen, wenn wir immer Code verwerfen und wieder neu laden, neu kompilieren. Wenn wir sagen, wir verbieten selbstmodifizierenden Code, dann müssen wir unser Programm eigentlich auch nur ein einziges Mal kompilieren und nie was wegschmeißen. Das macht natürlich auch die Cache-Verwaltung sehr viel einfacher. Da haben wir einfach am Anfang, reservieren wir uns einen Speicherbereich und den füllen wir von vorn bis hinten langsam voll. Und wenn es nicht reicht, machen wir einen Malloc und füllen den nächsten Bereich voll. Gar nicht groß drüber nachdenken, dass wir den auch irgendwann wieder freigeben müssen oder dass wir wiederfinden müssen, wo dieser Code gelandet ist. Ja, funktioniert ganz einfach. Die Idee war ja schon da. Einfach selbstmodifizierenden Code verbieten, Performance steigt drastisch. Jo, wenn wir das alles machen, dann kann man sagen, dann ist der JIT sehr viel einfacher. Er kann einfach ganze Funktionen am Stück kompilieren. Wir hatten bisher immer gesagt, ja, er kann immer nur kompilieren bis zum nächsten Sprung. So, Sprünge sind jetzt kein Problem mehr. Warum hatten wir mal bei den Sprüngen angehalten? Weil wir gesagt haben, Blöcke dürfen nicht zu lang werden, weil wir sonst das Problem haben, Interrupts kommen nicht mehr rechtzeitig. Wir haben keine Interrupts mehr, Blöcke dürfen jetzt beliebig lang werden. Wir können also auch Schleifen einfach durchkompilieren. Wenn wir jetzt haben, so berechnete Sprünge, Jump, Sternchen, ERX, haben wir nicht mehr. Also bei einer Switch-Case-Anweisung, da wüsste man sonst beim bisherigen nicht mehr, wie man weitermachen soll. Jetzt wissen wir, ach, es gibt 5 verschiedene Einsprungpunkte. Dann machen wir halt an den 5 Stellen weiter. Da können wir wirklich bis zum Return kompilieren. Von Anfang der Funktion bis zu allen möglichen Returns, so viel es auch gibt. Ja, ablaufen lassen. Naja, geht jetzt aber natürlich jetzt nur dann, wenn auch die aufgerufenen Unterprogramme alle da sind. Die sieht man aber beim Kompilieren. Das heißt, das kann man im Prinzip hierarchisch machen. Wenn ich die Main-Funktion kompiliere, dann sehe ich, ach, da wird die Testfunktion benutzt. Also erstmal Testfunktion kompilieren Wenn Testfunktion komplett kompiliert ist, dann kann ich mein Hauptprogramm weiter kompilieren und kann an der Stelle, wo Test aufgerufen wird, gleich einen Call-Test einbauen. Also auch da, über das Call kann ich ganz normal drüber kompilieren. Und auch das Red ist keine spezielle Anweisung mehr, die kann ich durch ein Red ersetzen. Jo. Und dann muss man sagen, dann kommt eigentlich nach dem JIT exakt das raus, was ich vorher reingesteckt habe. Es ist fast nichts mehr übrig geblieben, wo ich überhaupt was ändern musste. Im Gegenteil, ich habe jetzt natürlich sogar noch Möglichkeiten für meinen Host zu optimieren. Bei unserer bisherigen Just-in-Time-Kompiliererei hatten wir es ja auch, haben wir mal drüber nachgedacht, was kann man eigentlich weglassen. Und hier sieht es ja so ähnlich aus. Wir haben jetzt irgendwie einen Code vorgesetzt gekriegt. Den kompilieren wir für unseren Host. Ja, und wir können jetzt alles nutzen, was unser Host so zu bieten hat. Wir kompilieren jetzt nur einmal, was jetzt auch ein Unterschied ist zu bisher. Bisher hatten wir das Problem, wir mussten ja das ganze Zeugs n-mal kompilieren, ne? Immer wieder und immer wieder und immer wieder, weil es immer wieder weggeschmissen wurde. Jetzt wissen wir kompilieren nur einmal. Großer Unterschied, wenn man es nur einmal machen muss, dann kann man ja vielleicht auch länger darüber nachdenken. Sprich, die Optimierungsmöglichkeiten werden drastisch größer unter Umständen. Jo. Was kommt jetzt letztendlich bei raus? Kleine Zusammenfassung. Also der Nachteil gegenüber einem Native-Programm ist natürlich, ja, wenn wir unser Programm starten, es muss erstmal durch die Mangel gedreht werden. Es muss erstmal übersetzt werden. Ein normales Native-Programm unter Intel kann ich starten und das Ding läuft los. So ein virtuelles Programm in unserer virtuellen Maschine, das muss erstmal übersetzt werden. Okay, so lange dauert es nicht, aber muss übersetzt werden. Und vielleicht auch optimiert werden, sinnvollerweise. Aber Just-in-Time-Compiler kann sich natürlich jetzt auf Code beschränken, der wirklich gebraucht wird. Ein Unterprogramm, was nicht gebraucht wird, brauche ich nicht kompilieren. Fertig. Wenn ihr euch mal anguckt, irgendwie ein, sagen wir mal, Word-Programm. Welche Funktionalität von Word braucht ihr oder irgendein anderes Textverarbeitungsprogramm? Welche Teile dieses Programms braucht ihr überhaupt? Wer braucht denn diese ganzen Tabellen? Und ne? In den allermeisten Fällen braucht man das ganze Zeug ja gar nicht.
Wurde jetzt beim Programmstart erstmal komplett alles kompiliert oder immer doch noch immer schrittchenweise? Dass wir erstmal gesagt haben, wir machen erstmal alles auf einmal.
Ist eine Methode, kann man machen, aber muss man ja nicht notwendigerweise. Wir kennen ja schon die andere Methode, die wir bisher mal gehabt haben, bis zum nächsten Sprung. Kann man hier natürlich auch machen. Es zwingt einen ja keiner, alles am Stück zu kompilieren. Aber man könnte zum Beispiel auch das so machen, dass man sagt, ja, immer ganze Funktionen, aber nicht die Funktionen, die von da aus aufgerufen werden. Nicht sofort, nur erst dann, wenn sie gebraucht werden. Und wenn da irgendwie ein if außenrum steht, und ich noch nicht weiß, dass die Bedingung wahr ist, dann schenke ich mir das vielleicht auch. Ich kann es sogar noch so machen, ich kann Codebereiche erstmal simpel kompilieren, nicht drüber nachdenken, schnell runter. Dann lasse ich das Ding mal laufen und dass ich so ein Unterprogramm starte, kriegt man ja mit. Ich gucke ja irgendwie in meinem Cache nach, wo ist denn mein Unterprogramm? Und wenn ich jetzt nachgucke, wo ist es denn? Dann kann ich mir auch merken, ich habe es jetzt mal verwendet, einmal. Dann lasse ich das Programm laufen und jetzt wird das Unterprogramm wieder aufgerufen. Ich suche es wieder in meinem Codecache. Ja, ich notiere mir, jetzt habe ich zweimal gebraucht. Und dann kann man sagen, naja, wenn ich dann sage, ich habe es jetzt schon 100 Mal gebraucht, das wird sich vielleicht doch lohnen, es zu optimieren. Ja, dann schmeiße ich es wieder weg und optimiere den Kram nochmal. Wenn ich mein Programm jetzt auch schon zigmal habe laufen lassen, mein Unterprogramm lief schon 100 Mal, dann habe ich mir vielleicht bei den 100 Mal irgendwie Sachen gemerkt. Zum Beispiel, ob eine If-Bedingung meistens wahr oder meistens falsch war. Das kann ein normaler Compiler nicht wissen. Ne? Ein normaler GCC, wenn er sich den Code anguckt, dann sieht er da eine If-Bedingung. Ist die meistens wahr, ist die meistens falsch? Pff, sieht man dem ja nicht an.
Das passiert ja dann jetzt mittlerweile mehr in Hardware, oder?
Ist das Branch Prediction macht sowas. Nee, Branch Prediction kann nicht alles tun, was ein Compiler tun kann. Mein Chef behauptet das auch immer wieder, das stimmt aber nicht. Wenn ich was habe, wie kriege ich das jetzt schnell hin? Ich mache hier was, oder nehmen wir es mal einfach irgendwie ein A, if mache ich B, C, return. Wenn ich das so hinschreibe, dann ist jetzt die Frage, wird das B meistens ausgeführt oder nicht? Jetzt kann ich es so machen, ich kann es im Prinzip so kompilieren, wie es da steht. Dann ist allerdings jetzt der Fall, dass es nicht aufgerufen wird. In dem Fall habe ich ein vergleichsweise langes Programm. Ich hätte es auch anders hinschreiben können. Ich könnte es ja auch so schreiben, nur das A muss ich immer machen. Jetzt könnte ich hinschreiben, if, genau, not Bedingung, go to L. Wenn es nicht wahr ist, weiter nach unten. Also das wäre sozusagen jetzt die eine kompilierte Variante. Ich könnte es aber auch anders hinschreiben. Ich könnte sagen A, if Bedingung, go to L, jetzt allerdings anders. C, red, und jetzt kommt unten drunter das L und da steht das B mit einem Goto K und K ist ja hier. Also semantisch äquivalent, ob sich das obere ausführt, das untere, tut beides das gleiche. Allerdings, dieses Ding ist, wenn man sich das anguckt, für den Standardfall kürzer. Das da oben ist länger, ein bisschen. Wenn es länger ist, passt eventuell nicht in Cache. Also, von daher, wenn wirklich das C, das B hier praktisch nie ausgeführt wird, braucht diese Variante, sagen wir mal, eine Cache-Zeile, die braucht zwei. Und es kann mir passieren, dass diese Cache-Zeile nicht im Cache ist, dass die sich mit irgendwas anderem verdrängt. Und dann kann es mir passieren, dass diese Variante ein Faktor 10 schneller ist.
Wenn man nie eine neue Page oder eine Cache-Zeile anfangen muss, oder?
Genau. Das kann massiv Performance bringen. Das kann ich aber dem Programm nicht ansehen. Das Hochsprachenprogramm in C, Java, keine Ahnung, sehe ich nicht. Und ein GCC kann sich jetzt überlegen, ja, mache ich jetzt die Variante oder mache ich jetzt die? Und da wird der GCC normalerweise dann erstmal die nehmen, weil das die kürzere ist, die eigentlich insgesamt kürzere. Hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Instruktionen, hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Also ist das, wenn ich nichts weiß, ist die obere die bessere Variante. Wenn ich aber weiß, dass das die Bedingung meistens nicht wahr ist, ist die untere die schnellere.
Ja. Es gibt ja sogar so likely und unlikely-Direktiven. Also wenn man es als Programmierer weiß, dann gibt es den Hinweis.
Ja.
Das ist halt trotzdem statisch. Ja, ja, klar. Man weiß halt trotzdem nicht, warum das nicht jetzt von irgendeiner Eingabe vom Benutzer abhängt.
Wenn ich als Programmierer es weiß, kann ich es noch hinschreiben mit dem built-in expect oder dem Makro likely. Wenn ich das als Programmierer auch nicht weiß, weil es vom Benutzer abhängt, dann geht's nicht. Hier geht's schon. Ne? Hier kann ich mein Programmchen einfach 100 Mal laufen lassen. Ich kriege ja mal mit, wann es gestartet wird. Und wenn es das 100 Mal gestartet wurde, dann kann ich sagen, nee, also das wird so oft gebraucht, das optimieren wir jetzt. Und dann kann ich ja vor, also in der simplen Variante, kann ich ja immer mit stenografiert haben, wie oft das if war, wie oft das if falsch war. Es war dann 100 Mal ein bisschen langsamer, weil ich ja immer mitgeschrieben habe, ob oder nicht. Aber danach ist es dann nochmal besser. Jo, und man kann natürlich den JIT nutzen, um auf die wirklich aktuelle Hardware zu optimieren. Das kann jetzt ein GCC auch nicht. Wenn ich dem GCC sage, mach mal, keine Ahnung, i386-Code, dann macht dann halt für i386. Und dann hat jemand vielleicht zu Hause seinen AMD 64. So, der wird zu 99% nicht genutzt. Aber der Hersteller will jetzt auch nicht auf AMD 64 optimieren, weil dann kommt irgendein Kunde und schreit, ich habe aber keinen neuen Rechner, ich habe bloß einen alten, bei mir geht's nicht. Ne? Hier könnte man sagen, naja, völlig wurscht, was du hast, optimiert halt nachträglich auf das, was du hast. Jo, und dann kann man sagen, Just-in-Time-Compiler-Code kann sogar besser sein, als das, was ein normaler GCC liefert. Kann, muss nicht. Jo, das wäre doch eigentlich schick, man hätte so eine Hardware. Das ist im Prinzip Java. Alles, was wir jetzt durchgekaut haben, ist Java. Ja. Heute nicht mehr. Nee, aber ihr habt schon recht. Du hast ja ganz am Anfang schon gesagt, das klingt doch alles so wie, es klingt nicht nur so wie, sondern die Java-Leute, die Leute von Sun damals haben sich im Prinzip wahrscheinlich genau die Gedanken gemacht, die wir uns jetzt hier in den 2 Stunden gemacht haben und haben sich überlegt, wie müsste man denn das hindrehen, dass man eine virtuelle Maschine laufen lassen könnte und das, was da drin läuft, so schnell läuft wie auf echter Hardware. Jo, ich habe euch gerade motiviert, dass das wohl auch so sein kann, dass das Just-in-Time-Kompilierte schneller ist als das Original. Naja, wer Java kennt, der weiß, das ist doch nicht immer so. Woran liegt denn das jetzt?
Ja, hauptsächlich liegt es ja daran, dass die JVM erstmal in den Speicher geladen werden. Also wenn ich jetzt so ein, ein Class-File, das sozusagen ausführen will, emulieren will, muss ich erstmal die JVM in den Speicher geladen werden, das braucht Zeit.
Ja. Garbage Collection, das ist eine große Baustelle. Das ist eigentlich die hauptsächliche Baustelle. Also Garbage Collection in Verbindung mit dem Allozieren. Das Unangenehme ist einfach, dass man in Java für jeden Scheiß ein Objekt allozieren muss. Wenn ich 2 Werte von einem Unterprogramm zurückgeben will, dann muss ich das in einer Klasse tun. Und wenn ich 2 Werte zurückgeben will, ja, das macht auch jede 2. Funktion, dann muss ich in mehr oder weniger jeder 2. Funktion muss ich einen Malloc aufrufen und hinterher muss ich sehen, dass ich einen Kram wieder los werde. Und diese ständige Malloc und Free, da geht ein guter Teil der Performance wieder drauf. Wenn ihr das schafft, ein Programm zu schreiben, was nicht so viel Malloc und Free braucht, also sprich kein New aufrufen, dann ist Java schneller als C. Zumindest, wenn man das alles berücksichtigt, was wir uns da gerade überlegt haben. Also, dass man hier Bereiche wirklich optimiert, die häufig durchlaufen werden. Gut, das kann ich. Ich kann natürlich auch einfach alles optimieren. Dann dauert es halt beim Programmstart erstmal 5 Minuten, bis das Ding durch die Menge gedreht ist. Kann man machen, muss man nicht unbedingt machen, wenn es jetzt darum geht, was weiß ich, ein sagen wir mal, einen Raytracer zu starten, der hinterher 5 Tage läuft, bis er seine Szenen durchgerechnet hat. Ja, wenn der am Anfang mal eine Minute braucht, bis er kompiliert ist, geschenkt. Aber so die Wald- und Wiesenprogrammchen, die ich mal ganz schnell starte, mal kurz was ausprobieren oder so, wenn die erstmal eine Minute brauchen, bis sie dann erstmal laufen, dann ist natürlich doof. Aber sagen wir mal, die werden wirklich am Ende gut optimiert. Dann kann man sagen, ja, auf aktuelle Hardware optimiert, müsste schneller sein als alles, was man in irgendeiner Hochsprache schreiben kann.
Alles optimieren ja auch einmal und installieren machen. Windows macht es zumindest so. Also, wenn man irgendwie ein .NET-Programm installiert, dann lassen die halt einmal den Compiler irgendwie mit höchstem
Ach so.
Überlaufen, dann dauert es halt 5 Minuten, aber danach gibt es Binary halt.
Das wäre natürlich noch eine andere Variante, kann man sich überlegen. Man kann, wenn man es aus dem Internet runtergeladen hat, kann man es einmal kompilieren, auf Platte legen und ab dann wie ein Native-Programm starten. Klar.
Das ist schon ähnlich wie normalen Source-Code.
Ja, wenn du
das
halt
nicht mitkriegst. Ja. Transparent ist und umgekehrt du nicht eigentlich den kompletten Source-Code kriegst und das
Ja, und man kriegt schon Code vorgesetzt, der ja schon mal gepasst worden ist. Also sind ja schon mal keine Syntaxfehler und ne, irgendwelche, was weiß ich, Variablen, die nicht benutzt wurden, die sind schon rausoptimiert. Also der erste Compiler, der kann schon allerlei tun. Der kann schon Loop-Unrolling machen, der kann schon Inlining machen, der kann schon allerlei tun, was der zweite dann nicht mehr machen muss. Ich habe schon mal drüber nachgedacht. Da muss man.
Also Pointer geht ja nicht, weil dann könnte ich ja wieder diese